Herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidt-Hofer und mit Steffi Crisper spreche ich darüber, wie es für sie war, in diversen U-Ausschüssen zu sitzen und wie es anders gekommen ist als erwartet. Wie wir es schaffen, Verfahren um Postenbesetzungen so objektiv und transparent für alle zu schaffen und wie sie Brüssel piesacken will, wenn es um eine faire Verteilung von Schutzsuchenden in anderen Ländern geht. Bei mir ist NEOS-Sprecherin für Inneres, Asyl, Migration und Volksanwaltschaft. Du hast diverse U-Ausschüsse begleitet, bist Abgeordnete zum Nationalrat und Teil des erweiterten Vorstands. Herzlich willkommen, Steffi Crisper.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich möchte gleich zu Beginn mit dir über eine Arbeit, über deine Arbeit in den U-Ausschüssen sprechen. Wie hast du diese Zeit erlebt und vielleicht auch, warum wolltest du da dabei sein? War das eine Freiwilligkeit?
Naja, es war alles relativ absurd, muss ich sagen, weil ich ja in einem Novembermonat begonnen habe als Abgeordnete und das eben aus einer völlig politikfreien beruflichen Zone heraus eben gleich diesen Sprung gemacht habe in die politische Welt. Und dann im Februar ist schon die Hausdurchsuchung im BVT passiert. Und das zu einer Zeit, wo wir einen Innenminister Kickl hatten. Mhm. Und demnach war es eh schon für mich alles recht viel, weil Abgeordnete einen Innenminister Kickl als Gegenüber, dann noch eine Hausdurchsuchung in unserem Verfassungsschutz. Und dann hieß es natürlich, Steffi, du bist Sprecherin für Inneres, das ist dein U-Ausschuss. Und das war völlig in Ordnung, nur ich habe mir in meiner naiven Art und auch weil ich davor medial U-Ausschüsse als Bürgerin nicht so verfolgt habe, gedacht, ja, das ist so eine ruhige Arbeit und viele Akten und habe dieses Medienspektakel völlig ausgeklammert. Und habe mir gedacht, das liegt mir eh, viele Akten und inhaltliches Arbeiten, passt schon. Und dann war es der totale Medienrummel, auch mit ausländischen Medien, die oft da waren. Und dementsprechend ein großer Stress, weil es auch sehr heikel war und man sich da eben auch keine Fehler leisten kann. Also Innenminister Kickl hat, wenn es einen gab, einen Fehler, den immer sehr gern ausgeschlachtet bei anderen Kolleginnen und Kollegen. Also das war ein ziemlicher Sprung, muss ich sagen. Und U-Ausschüsse an sich haben sich als sehr intensive Arbeit herausgestellt. Ja, es ist halt unglaublich. Ich merke jetzt erst eben den Unterschied, wo ich jetzt schon länger in keinem U-Ausschuss mehr sitze, weil ich eben gleich mit meinem Mandat doch recht schnell damit begonnen habe. Und schon es durchgehend eigentlich 5 Jahre U-Ausschüsse in meinem Leben gab, aber wenn keine Sitzungen waren, gab es Verhandlungen zur Einrichtung des nächsten U-Ausschusses oder es gab die Abwicklung des letzten, wo man Bericht geschrieben hat und noch immer medial viel arbeiten musste und präsent sein. Also ich merke jetzt den Unterschied und sehe, wie es viel mehr man sich für seinen eigenen Themenbereich Gedanken machen kann, über Reformen mehr Zeit hat, Leute zu treffen. Wobei ich habe versucht, das damals auch gut abzudecken. Aber die Arbeitszeit schrumpft auf ein gesundes Maß, würde ich sagen, ohne U-Ausschuss.
Aber wärst du wieder dabei? Würdest du es wieder machen, wenn es wieder soweit wäre?
Wenn es ein Thema ist, das in meine Zuständigkeit fällt, kann ich es mir schon vorstellen. Aber ich finde, so wie wir generell sagen, wir sind keine Sesselkleber und es gibt eine limitierte Zeit, die wir auch im Parlament verbringen sollen als Abgeordnete, was ich sehr gescheit finde. Finde ich, man sollte auch eine Rotation haben in den U-Ausschüssen, weil wieder dann jemand zum Zug kommt, der einen frischen Blick hat, dem man ja aber alles an Know-how mitgeben kann. Also da hat man quasi beides positiver auf einer Seite. Und ich finde es auch nur fair, weil wenn es Kollegen, Kolleginnen gibt, die es interessiert, möchte ich dann nicht jetzt eben auf meinem Sessel kleben. Also da werden wir dann einfach entspannt schauen, wer will und so weiter.
Denken wir vielleicht mal so ein bisschen an den 29. September. Gehen wir davon aus, dass viele ÖsterreicherInnen die NEOS wählen werden. Vielleicht sogar in weiterer Folge es Regierungsverantwortung gibt. Was würdest du denn gerne als erstes umsetzen wollen?
Naja, ich denke natürlich an meinen Bereich.
Na klar.
Es ist so arg.
Naja, logisch. Darum geht's ja.
Ja, ja.
In deinem Bereich.
Jedenfalls die unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft und Transparenz, wo immer es geht und angebracht ist und in anderen Ländern schon gang und gäbe ist. Also wir sind ja sehr oft Schlusslicht, wenn wir uns erinnern an das Informationsfreiheitsgesetz, das halt so heißt, aber irrsinnig viele Dunkeldörfer produziert hat. Da müsste man versuchen nachzubessern, denke ich. Das wird schwierig, weil hier die Gemeinden natürlich ein ordentliches Wort zum Mitreden haben, aber man müsste da wieder Bewusstsein schaffen, dass es eigentlich so nicht geht und auch sonst für mehr Transparenz sich einsetzen und auf Seite der Justiz eben, wäre es die unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft und generell mehr Ressourcen, die es braucht, um effizient ermitteln zu können, gerade auch in politisch heiklen und großen Fällen.
Mhm. Transparenz, was bedeutet das für dich so, wenn man sagt, okay, gut, ein Beispiel zum Beispiel. Also ich wünsche mir mal ein Beispiel.
Ich glaube, in jedem Bereich, wo der Bürger, die Bürgerin das Recht hat, zu wissen, wo das Steuergeld hinwandert, aber auch, wie ausgesucht wird, wer quasi für einen arbeitet. Also da geht es natürlich darum, wo die Ministerien das Geld ausgeben. Da gab es jetzt einen guten Schritt, der einzige Schritt in Richtung Transparenz in dem Bereich von Seiten der Regierung, dass Studien zu veröffentlichen sind. Mhm. Hier kann man aber sicher weitergehen, weil so lustig die Studien waren über Kurz, ist jetzt ein Delfin oder ein Rhinoceros oder ich weiß nicht was, will das halt doch keiner, dass da das Geld ausgegeben wird. Und das andere wäre natürlich bei Postenbesetzungen, dass hier endlich ein Verfahren eingeführt wird, das so objektiv, aber auch so gut wie möglich in der Öffentlichkeit stattfindet, zumindest für die Interessierten, dass man erfährt, wer saß in der Kommission, wie ist das abgelaufen, dass wirklich die Besten in Zukunft zum Zug kommen. Weil mittlerweile bei uns die Verwaltung in den Ministerien wirklich schon ein Qualitätsproblem bekommt, weil zu viele nicht Bestqualifizierte gerade auch an den wichtigen Stellen und in Führungspositionen sitzen.
Mhm. Dein politischer Schwerpunkt ist ja Inneres, Asyl und Migration. Das sind so Kapazunder, würde ich sagen. Und auf jeden Fall keine Fragen, die sich leicht beantworten lassen oder pauschalisiert beantworten lassen, weil doch sehr individuell. Du hast aber viel Erfahrung auf dem Gebiet. Hast du einen Schlüssel gefunden, eine Idee, wie man so diesen Herausforderungen begegnen kann, im besten Fall begegnen kann?
In dem Bereich, den jetzigen Herausforderungen? Ich glaube, dass es in dem Bereich wichtig ist, was eigentlich uns als Liberale auszeichnet, nämlich immer das Individuum zu sehen. Was in der Debatte nämlich erstens total vergiftend wirkt, ist, dass man gar nicht mehr trennt zwischen Asyl und Migration. Mhm. Jetzt gibt es auch noch die illegale Migration, die es eigentlich so nicht gibt. Das haben die Rechten eingeführt, weil entweder gibt es eine Migration, die man will als Land, weil man eben die Fachkräfte braucht. Und das wäre schon der erste Punkt. Wir brauchen genau das und sollten deswegen auch um potenzielle, gut qualifizierte Leute, die wir einfach im Land brauchen für unseren Wirtschaftsstandort, nicht dadurch vergraulen, dass wir einfach kollektiv xenophob kommunizieren und alle in einen Topf werfen und sagen, das wollen wir alles nicht. Also hier sollten wir Anreize schaffen, entbürokratisieren und eben wie Kanada uns überlegen, wie wir ein attraktives Einwanderungsland für qualifizierte Leute sein können. Und abgesehen davon ist das eben zu trennen von einer Migration, die wir nicht wollen, die eben irregulär stattfindet, wo es ja jetzt den EU- und Asyl- und Migrationspakt gibt. Ich bin da auch im Europarat tätig und habe mich damit viel beschäftigt und war auch schon in Brüssel und habe mich bei den Institutionen, den vielen dort, erkundigt, wie die Umsetzung läuft. Das wäre halt total wichtig, dass man hier an der EU-Außengrenze wirklich streng kontrolliert und diese Schnellverfahren einrichtet, damit es weniger irreguläre Migration gibt, wo eigentlich nur überbleiben sollten die wirklich schutzbedürftig sind, dass die in Europa aufgeteilt werden. Und das ist natürlich wieder eine ganz andere Gruppe, nämlich Menschen, die Schutz brauchen und wo wir uns als humanistisch gesinnte europäische Gemeinschaft dazu entschieden haben, ihnen Schutz zu bieten. Und wenn hier alle solidarisch mittäten, ginge das auch, auch die Integration, weil dann würden sich entsprechend auch die Betroffenen gut auf Europa aufteilen. Und wir haben auch gesehen jetzt mit dem Krieg Putins gegen die Ukraine, wie gut wir darin sind, Menschen aufzunehmen, wenn wir wollen.
Ja, wenn
also
wir
viele
wollen.
Frauen und Kinder da plötzlich Schutz und offene Türen angetroffen haben, da sieht man, dass es rein logistisch möglich ist. Gesellschaftspolitisch natürlich ist es eine andere Dynamik, als wenn viele Männer aus einem Land kommen, das uns kulturell ferner steht. Aber da eben wäre es durch eine Aufteilung und Verteilung integrationspolitisch auch völlig machbar. Und ich finde, da muss man der Solidarität der europäischen Mitgliedsländer arbeiten und nicht an der Herabsenkung der Standards bis hin zu Pushbacks und Gewalt, die uns zivilisatorisch eigentlich ins Mittelalter zurückschießen. Und demnach arbeite ich auch am Europarat dafür und auch in Brüssel werde ich weiter piesacken, rauszufinden, welche Länder da nicht mitmachen und diese wohl in die Pflicht zu nehmen. Weil den Orban wird auch in anderen Bereichen in die Pflicht genommen und ich denke, jemand eben, der in dem Bereich Recht bricht, bricht auch in anderen Bereichen die Vereinbarungen, die er eigentlich mit anderen Ländern getätigt hat, ist generell ein unsolidarischer Partner und das muss man artikulieren.
Wie ist das, wenn man Politikerin ist und so viel Gegenwind bekommt bei den Themen, die einem wichtig sind? Wie geht's dir damit?
Naja, Gegenwind bekommt man auf zwei Ebenen. Das eine ist, dass aufgrund unserer Medienlandschaft leider es der Regierung sehr leicht möglich ist, auch mit Falschinformationen zu arbeiten. Und das ist gerade im Bereich Asyl und Migration sehr bedauerlich, weil dadurch kann man den Boden schaffen für auch dann die falschen Maßnahmen, die man dann als Allheilmittel da populistisch propagiert. Und ich habe sehr viel damit zu tun, eigentlich Medien darauf hinzuweisen, dass wenn sie sich für Fakten interessieren aufgrund meiner Anfragen, und da mache ich gerade dafür viele, es möglich ist, bei mir die Zahlen zu holen, die auch teilweise falsifizieren, was ein Innenminister so behauptet an steigenden Asylwerbern bei uns, weil das ist auch so ein Ding, das hat jetzt ein Jahr gebraucht, bis auch medial das entsprechend sachlicher kommuniziert wird. Die Asylanträge selbst sagen nichts, sondern wie viele Leute bleiben eigentlich. Und das ist die Zahl, um die es geht für uns. Und die ist kaum gestiegen. Das geht ein bisschen rauf und runter in den letzten Jahren, auch jetzt, weil einfach viele weitergehen. Aber das ist eines dieser Spielchen, die der Innenminister spielt, immer mit den Asylantragszahlen zu arbeiten. Und da muss man eben viel auf der Faktenebene dagegenhalten bei dem Thema. Und dann eben entsprechend auch auf der Ebene der Frage, was braucht's? Weil dementsprechend ist es eben was anderes, was es braucht. Und das ist natürlich, glaube ich, bei dem Thema besonders schwierig. Ich habe ein bisschen da, denke ich jetzt auch an den Gerald, wegen der Corona-Zeit. Ich glaube, das war ähnlich, dass die Faktenlage so diffus war für die Bevölkerung und dadurch auch die Frage, was sind die richtigen Konsequenzen. Also manche Themen haben das mehr, manche weniger.
Für viele Österreicherinnen heißt es ja heuer ja das erste Mal wählen. Du hast selbst drei Kinder. Was möchtest du denen sagen, die das erste Mal in so einer Wahlkabine stehen und mitbestimmen, wie sich dieses Land weiterentwickeln soll? Oder was sagst du deinen Kindern, warum sollten sie wählen gehen?
Was ich oft in der Demokratiewerkstatt erlebe, wo das ist eine vom Parlament organisierte coole Sache, wo SchülerInnen jeder Altersstufe und auch von jeder Schulart kommen und über Demokratie und Parlament etwas lernen sollen. Was ich dort denen sage, weil sie auch oft fragen, ich glaube, es ist wichtig, wie man sich informiert, dass man das einmal für sich gut klärt. Und da braucht es, glaube ich, auch entsprechend Debatten mit den Lehrern in der Schule, um das für sich herauszufinden, weil ich werbe dort natürlich nicht für ein Medium oder so. Aber ich versuche ein bisschen zu erklären, wie es bei uns ist und die Inseratenproblematik und Co. Aber eben das Erste wäre, dass ich anrege, dass sie sich informieren, weil natürlich es wichtig ist, wählen zu gehen, aber eben informiert wählen zu gehen. Und wenn sie nicht wissen, wie und ob jetzt das Gratis-Plattel in der U-Bahn jetzt wirklich die Weisheit letzter Schluss ist, dass sie entsprechend auch sich vielleicht kundig tun in ihrem Umfeld und bei den Erwachsenen und den Lehrern. Und natürlich, um dann wählen zu gehen. Und ich glaube, was jedenfalls ich ihnen mitgebe, ist, dass wir ein gewisses Bild davon haben, was die FPÖ darstellt, nämlich eine demokratisch gewählte Partei, die aber nicht demokratisch agiert und sicher nicht demokratiestärkend wirken will, wenn sie mal an der Macht ist. Und das finde ich immer das Wichtigste zu klären, da Bewusstsein zu schaffen. Das finde ich demokratiepolitisch wichtig. Und alles andere lege ich natürlich so dar, wie wir es sehen, mit dem Ergebnis, dass ich natürlich meine, wir sind die beste Wahl, gerade eben was den Blick in die Zukunft in ihrem Interesse betrifft. Mhm. Da sind wir wirklich die Einzigen, die Reformen angehen wollen, die gewissen Klientelgruppen wehtun, aber fürs Land und gerade eben für die nächste Generation wichtig werden.
Mhm. Kommen wir nämlich zu meiner nächsten Frage. Warum findest du denn, dass die NEOS die einzig wählbare Partei ist?
Ja, ich finde es interessant, wie wir, und das begeistert mich wirklich, wenn ich jetzt auch diesen nahen Blick habe, in unserer Arbeit all die Jahre total redlich in jedem Bereich versuchen herauszuarbeiten, was sind die Fakten, was ist der Status quo und was braucht es, damit es besser wird. Und zwar für alle und nicht für eine Gruppe, die uns nahe ist oder was auch immer. Oder die wir als Wähler gewinnen wollen, kalkülhaft. Und da bin ich wirklich davon überzeugt und eben gerade auch durch den engsten Einblick, den ich hier habe, dass wir das weiterhin redlich wollen und in jedem Bereich bereit sind, die Reformen umzusetzen, die es längst bräuchte. Mhm. Und ich glaube, es merken immer mehr Menschen, dass es in jedem Bereich total knarzt, wenn nicht sogar kracht. Und da muss man mit Tatkraft rangehen. Und ich finde es auch wirklich super, dass wir nicht monothematisch unterwegs sind, so wie die Grünen, die halt sagen Klimaschutz und sich bei vielen Themen zurücklehnen. Eben auch, wie wir jetzt merken in Wien, Thema Integration etc., da ist viel liegen geblieben, wie die Grünen in der Regierung waren, sondern dass wir sagen, wir machen uns bei jedem Thema einen Kopf, weil das ist unsere Verantwortung, auch im Parlament, bei jedem Reformvorschlag zu jedem Thema uns konstruktiv einzubringen, was dazu führt vielleicht, dass wir nicht so eine klare Marke haben, wie eben die Grünen, die Klima oder SPÖ, ich weiß, bei den anderen weiß ich gar nicht, FPÖ, Festung Europa, fast alle raus und so. Und alles für einen kleinen Mann, wobei sie dann eh auch eben original keinen Plan haben. Das ist halt nur eine Worthülse. Sondern dass wir da wirklich durch die Bank tatkräftig arbeiten wollen. Und das braucht es auch. Und deswegen glaube ich auch, das kann man jedem mit unserer Bilanz, Arbeitsbilanz der letzten Jahre auch zeigen. Und dementsprechend bin ich wirklich überzeugt, dass wir da viele gewinnen können. Weil wir können es einfach.
Damit wir dich abseits von deiner politischen Arbeit ein bisschen besser kennenlernen können, möchte ich gerne ein bisschen privater werden. Du bist Wienerin, bist in Liesing aufgewachsen.
In Hitzing.
In Hitzing? Okay, aber du bist in St. Ursula in die Schule gegangen, habe ich gesehen, gell?
Genau. Aber ich habe Gott sei Dank nicht im Internat verbracht. Das war schon vorbei, wie ich dort war.
Ja? Exakt. Gut, ich bin ein Internatskind, so schlimm war die Zeit nicht.
Freut mich für dich.
Aber ich weiß nicht, wie es in St. Ursula war. Hast du da so einen Herzensplatz, einen Ort, einen Sehnsuchtsort irgendwie, in deiner, da wo du aufgewachsen bist?
Ja, also ehrlich gesagt war ich in Schönbrunn manchmal laufen. Mhm. Also wirklich nur manchmal. Aber wenn dann dort, wenn man da am Abend unterwegs ist und es ist kaum noch jemand dort und man schaut dann von oben auf die Stadt. Genau. War schon super und auch wenn man dann ein bisschen zu lang sitzen bleibt. Und sonst eigentlich beim Roten Berg war ich oft rodeln.
Ja.
Das war ich oft. Mhm. eigentlich das waren die Hauptorte, so, wo ich mich rumgetrieben habe.
Mhm. Sehr schön. Was machst du jetzt in den Sommerferien, wenn du gerade nicht arbeitest?
Ich versuche zu lesen. Und ich versuche es, weil ich eigentlich die ganze Zeit mit den Kindern verbringe.
Mhm. Lassen sie dich lesen?
Ja, eben. Die bleiben jetzt auch schon Mama. So lang wach. Also früher ging das eher, jetzt bleiben die schon urlang wach. Und dementsprechend wird es dann doch eher kurz. Aber sie können schon selber schwimmen, also manchmal kann ich so tags hinkriegen, dass ich mich irgendwo hinknutze. Ja,
und was möchtest einfach du mit lesen? Den Kindern.
Ich habe zum Geburtstag völlig unausgesprochen als Wunsch, aber total happy war ich, sehr viele Bücher geschenkt bekommen. Da lese ich mich jetzt durch. Und deswegen ist es völlig unterschiedlich.
Also, okay. Kein Lieblingsgenre oder so?
Lieblingsgenre ist gerade seit längerem historische Romane, mhm. aber die bestmöglich der Realität entsprechen, weil ich will jetzt nicht nach einem 1000-Seiter völliges falsches Bild von König Edwards haben. Mhm. Und da habe ich jetzt eben schon alle Robert Harris verschlungen. Das ist ein Historiker, der versucht, alles aus der Zeit, über die er schreiben möchte, rauszufinden und wirklich nur das Minimalste auszuschmücken mit Fantasie. Und da gibt es so eine Cicero-Trilogie, die auch sehr lustig war, neben dem Urschuss zu lesen, also im Sommerurlaub zwischen den Urschüssen, weil die Senatoren sich einfach umbringen, wenn es einfach zu arg wird im Clinch und der andere stört und dort in der im Staatsarchiv auch nie was aufzufinden war bei einem korrupten Senator, weil der nichts archiviert hat. Und ich habe sehr lachen müssen damals im Urlaub, weil es dasselbe war wie im Urschuss. Und eben, dafür uns aber nicht umbringen, deswegen war das eine gute Lektüre, weil es hat mir gezeigt, bei uns ist alles doch noch kommoder.
Wir haben uns weiterentwickelt.
Exakt.
Als Menschheit.
Dann doch irgendwo. Als Österreich. Aber genau, also solche historischen Romane lese ich gern.
Mhm. Ich habe über dich erfahren, du warst eine super Schülerin.
Mhm.
Doch?
Ja, ja.
Ja? Hattest du ein Lieblingsfach und falls ja, hat das irgendwie deine Laufbahn beeinflusst?
Ja, sicher hatte ich ein Lieblingsfach. Das hängt aber da mit den Lehrern zusammen. Also ja. Ich glaube, wegen einem Lehrer war es Englisch.
Mhm.
Der hat kaum Englisch gemacht. Thank you for this. hat aber sehr viel mit uns, nein, hat er eh, aber er hat auch viel mit uns diskutiert über Einstellung zum Leben und wie wir rausfinden, was uns am meisten taugt, um beruflich später dort unsere Passion auszuleben und so. Also das war, da war zwischenmenschlich viel da. Aber inhaltlich war es sicher Deutsch. Genau. Und beeinflusst, ich weiß nicht, ich glaube auch durch Bücher etc. und ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, tiefenpsychologisch, was das ist. Vielleicht auch ein bisschen das katholische Stichwort Klosterschule.
Ja.
Aber jedenfalls habe ich dann irgendwie doch einen eher ausgeprägten Gerechtigkeitssinn entwickelt und bin deswegen wahrscheinlich schnell zu Jus und dort schnell zu Menschenrechten und dann dort schnell zu Anti-Folter-Arbeit, weil was ist das Schlimmste? Folter, dann machen wir mal da irgendwie den Fokus. ich glaube, das kommt daher irgendwie.
Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit was gebracht hat dort, wenn wir jetzt von Folter sprechen?
Damals, mhm. in dem Bereich? Ja, weil also ich habe für präventive Kontrollinstrumente gearbeitet, mhm. die eben Heime und Gefängnisse besuchen, unangekündigt, um zu sehen, wie es den Menschen geht. Jetzt wird man sich denken, es gibt ja keine Folter in Österreich. Das stimmt, es gibt wenige Fälle wie Bakary Chassa etc., mhm. Die bekannt wurden, wo Folter angewendet wurde. Aber es geht da eben um Prävention, auch von gegen unmenschliche Behandlung. Und teilweise sind natürlich die Bedingungen in unseren Pflegeheimen, Altersheimen, Kinderheimen, Heime für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Gefängnissen, allein architektonisch, so, dass sie sehr wohl unmenschlich teilweise zu bezeichnen sind, also mhm. unmenschlich zu bezeichnen sind, wo man nachbessern kann. Und beim Präventionsgedanken ist ja das Schöne, dass man sagt, das geht in die falsche Richtung mhm. oder ist schon sehr knapp dran. Und oft war unser Appell mehr Personal, besseres Personal, weil wir auch auf die Struktur geachtet haben von den Menschen, die sich um die Leute dort kümmern, weil nur wenn es denen gut geht, können sie entsprechend auch human und verständnisvoll mit den Personen arbeiten. Und da, glaube ich, da waren wir schon eben präventiv sehr gut im Output, dass wir vieles verhindert haben oder auch eben schon Besserungen angestoßen haben, damit es nicht in die falsche Richtung geht. Und manchmal haben wir auch wirklich Missstände gefunden. Also Einzelfälle in Kinderheimen, weil wir haben auch Akten dann angefordert, um entsprechend dann leider Dinge zu finden. Aber auch systemisch. Teilweise waren ganze Heime einfach indiskutabel und wurden nach unserem Besuch geschlossen.
Hm. Ja. Wie kann man so eine Arbeit machen? Also ich bewundere das, aber wenn man von solchen Schicksalen hört, natürlich steigt wahrscheinlich der Aktionismus in dem Fall, aber das ist das. Wie bleibst du da in der Seele heil?
Ich denke mir eher, ich bin froh, dass ich wo arbeiten kann in einem Bereich, wo ich was verändern kann. Und das Leid gibt es ja so und so, auch wenn ich es nicht sehe. Also, und das kann ich ja so auch nicht ausblenden. Aber eben, wenn meine Kinder raunzen, dass ich viel arbeite jetzt, erinnere ich mich an die Zeit, wo ich nach einem Kinderheimbesuch einen Bericht geschrieben habe. Und eben, den habe ich dann natürlich in der Nacht fertig geschrieben und am nächsten Tag. Und die Kinder haben mich gefragt, was ist jetzt los? Also ich war damals auch schon immer sehr dahinter, dann die Dinge, wo ich glaube, man könnte etwas ändern für jemanden, sehr schnell fertig zu bringen und zu tun. Und das Problem ist dann eh der Klassiker, wie in helfenden Berufen generell, dass man dann aus dem Radl nicht mehr rauskommt, weil es ja manchmal nicht enden wollend ist. Was ich aber auch jetzt in der Arbeit erlebe, ist, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal durchschnaufe, ist, dass die Leute, die Betroffenen, mit denen ich Kontakt habe, sagen, dann bitte um Gottes Willen, machen Sie mal eine Pause. Nächste Woche bin ich auch noch da und sie haben eh schon alles gemacht, was ich, und das ist in dem Beruf jetzt wirklich manchmal schwierig, weil in der Opposition hast du halt bald alles gemacht. Also zum Beispiel Thema Glücksspiel habe ich Kontakt mit vielen Spielsüchtigen, die sehr leiden und teilweise auch wirklich am Rande ihrer Perspektiven sind. Die mich sehr oft fragen und anschreiben, wie steht es mit Gesetzesreformen? Ich kenne andere Betroffene, das kann auch systemisch nicht so weitergehen, die über sich hinausdenken. Und da mache ich alle Anfragen, die gehen, kriege natürlich die absurdesten Antworten. Es geht nichts weiter, es gab keine Glücksspielreform unter der Regierung. Und dann muss ich das ihnen rückmelden. Und es ist immer wieder leichter für mich, dass dann die Rückmeldung kommt, ja, sie haben alles versucht und vielen Dank und wenn sie dranbleiben, wäre es wichtig, was ich dann natürlich zusage. Aber ich bin da als Oppositionspolitikerin natürlich irgendwann mal auch am Ende meiner Möglichkeiten, auch medial. Ich vermittle dann Einzelfälle an die Medien, damit sie über Berichterstattung, wenn sie wollen, dafür Bewusstsein schaffen, etc. Ja, aber es geht vieles und auch Betroffene mit Anwälten, die ich gut finde, oder beratenden Organisationen zusammenzubringen oder miteinander, hat schon geholfen. Auch Polizistinnen, die leiden unter den Arbeitsbedingungen. Habe ich einmal in einem Online-Termin zufälligerweise, nämlich es ging um was anderes, Trockenes eigentlich, zusammengebracht. Und die haben sich dann gegenseitig sehr unterstützt und kennen sich jetzt. Also da geht genug und vieles eben hinter den Kulissen, was mir völlig ausreicht, weil ich finde, es geht darum, dass sich was ändert. Ja. Der Partei hilft es nicht immer, weil bei einer Partei und bei einer Politikerin zählt nur immer das, was man sieht. Aber da kann ich jetzt nicht helfen. Das geht auf meine Überstunden.
Zum Schluss gibt es noch eine schnelle Antwortrunde. Das Erste, was dir in den Sinn kommt, oh, ich lieb raus das. Damit. Ja?
Nein.
Okay, wir machen es trotzdem. Also wir zwingen dich zu nichts.
Ja.
Mein erster Weg in der Früh.
Moment, ich schlafe gerade noch im Kopf. Ja, raus aus dem Schlafzimmer, aber wohin? Mhm. Zum Eiskasten für die Milch, für einen Kaffee. Ja. Oder zum Bett der Achtjährigen, wenn sie noch nicht mehr schlafen darf, also wenn ich sie auch gleich aufwecken muss.
Ich kann Geheimnisse bewahren?
Ja. Ja, ich bin so lang mit großen Geheimnissen allein, die ich nicht mal meiner Mann erzähle. Es ist wirklich.
Wie geht's dir damit?
Ja, ich kann das eben eh gut. Aber ich finde es immer lustig, wenn dann männliche, weil es heißt immer, die Frauen sind eher die, die gern tratschen und so, ne? Wenn dann männliche Arbeitskollegen das nicht können. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber manche sagen ja schnell gern was, damit sie Aufmerksamkeit haben.
Meine Lieblingsserie als Kind oder gerne auch jetzt war...
Oh Gott, das ist gemein. Ja, also Knight Rider, MacGyver. Mhm. Ich habe ältere Brüder, zwangsläufig eher sowas als Reich und Schön oder wie das Ganze hieß. Und jetzt?
Und jetzt?
Jetzt schaue ich mit meiner Tochter gerade Hannah Montana.
Aber das ist ja eigentlich schon fast Retro wieder, oder? Die war
eben.
Doch.
Das sind 104 Folgen, habe ich mit Angst gerade festgestellt vor ein paar Tagen, weil ich dachte, das hat mal ein Ende. Nein, es ist eh süß, aber es gibt auch Besseres. Nein, es ist ja lustig, wenn wir nicht alle schauen.
Nicht?
Aber es passt zum Sommer gerade.
Okay. Du darfst gerne noch Werbung in eigener Sache machen.
Was denn?
Werbung in eigener Sache machen. Vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, ich bin dort und dort oder... also die meisten haben irgendwie Veranstaltungen, wo sie zu treffen waren.
Ich weiß noch nichts, wo ich bin. Okay. Ich werde erst, mir wird erst gesagt, wo ich bin. Aber ich kann sehr ans Herz legen, sich zu meinem Newsletter anzumelden, weil da wird man auch generell informiert darüber, woran ich arbeite, was ich gerade getan hat, was ich so vorhabe, eben auch an Terminen. Und das ist wieder Werbung jetzt, steffi.crisper@neos.eu und sehr gerne kann man sich da anmelden. Und der ist auch nicht so oft. Also man wird nicht zugespammt. Der ist alle 3-4 Wochen.
Danke für das Gespräch.
Gerne.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen Neos-Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.